Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev gewinnt seinen 7. Masters 1000-Titel. Diana Schneider hat ihre Form weiterhin und gewinnt ihren 4. Titel in diesem Jahr. Und die WTA-Finals sind losgegangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei heute Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir können ja jetzt schon verkünden, wir sind eigentlich bis Anfang Dezember jetzt fast jede Woche da.
Ja, müsste jetzt viermal in Folge sein, ne? Ich mache den Kalender auf und zähle viermal in Folge,
ja. Ja,
also inklusive heute.
Ich bin nächste Woche auch in Ismaning ein oder zwei Tage vor Ort. Und vielleicht gibt es da auch noch dann einen Challenger-Corner. Mal gucken. Dann müssen wir nochmal, muss ich nochmal mit dem Florian Herr drüber sprechen. Aber auf jeden Fall bin ich da und ich versuche dann auch noch ein oder zwei Interviews mitzubringen. Auf jeden Fall gibt es jetzt zum Jahresende, gibt es jede Woche etwas. Und ich bin dann ja auch noch bei den Billie Jean King Cup und den Davis Cup Finals vor Ort. Also gibt es da vielleicht dann auch nochmal zwischendurch was. Eine ganze Menge für das, was ihr vielleicht dann auch gespendet habt bei uns auf Steady und per PayPal, dafür danken wir schon. Philipp, ich habe in dieser Woche ein lustiges Meme gesehen mit einem weinenden Roger Federer. Es gibt ja durchaus ein paar Fotos, auf denen er Tränen vergossen hat. Und dann darunter steht Roger Federer in Gedanken daran, dass die Plätze in den letzten Jahren alle schneller gemacht worden sind. Wir haben in Paris das schnellste oder den schnellsten Boden bei einem Hartplatzturnier in den letzten 10 Jahren gehabt. In Riad bei den WTA-Finals macht der Boden einen unglaublich fixen Eindruck. Unter Roger Federer hat es das nie gegeben.
Ja, ich meine, zu Beginn seiner Karriere schon. Seine dominante Phase 2-4 bis 2-6, glaube ich, hat auch schon eine gewisse Hilfe von eher schnellen Courts bekommen. Man schaue sich mal die US Open damals an. Aber es ist natürlich schon so gewesen, dass dann in den 10er Jahren es teilweise sehr langsam gewesen ist. Gerade bei den US Open, wo man dann das Gefühl hatte, der Fitteste gewinnt die US Open. Und da hätte er wahrscheinlich schon gerne einen schnelleren Court gehabt. Und ich glaube, am Ende kann er auch ganz zufrieden sein. Aber die Pointe ist natürlich wirklich, dass es gebraucht wird. Matches werden immer länger, werden immer physischer. Gerade jetzt am Ende der Saison sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass es so schnell wie möglich ist, also so schnell wie nötig und genauso schnell wie nötig, dass es noch irgendwie Tennis ist, aber dass die Spieler und Spielerinnen auch einigermaßen schnell da durchkommen, weil wir haben schon eine viel zu lange Saison und die Matches sollten sich jetzt nicht noch irgendwie 3 Stunden ziehen.
Ja, also wir hatten in den letzten Jahren des alten Jahrtausends hatten wir ja noch Teppichböden. Wir haben in Ismaning jetzt bei dem ITF-Turnier der Frauen werden wir einen Teppichboden haben und die waren halt irrsinnig schnell. Da musste damals dann auch was getan werden. Dann wurden erst die Bälle langsamer, dann wurde der Boden langsamer. Auch Wimbledon hatte damals reagiert und jetzt geht die Entwicklung wieder in eine andere Richtung. Wir haben sehr fixe Böden. Ich bin ja ein großer Verfechter des All Courts are beautiful, aber das ist schon bemerkenswert, wie das in den letzten Wochen hochgegangen ist. Auch Wien und Basel machten jetzt nicht den langsamsten Eindruck. Die Zeiten von Indian Wells als ganz langsamen Courts scheinen auch vorbei zu sein. Also es geht wieder in die Richtung, um dann vielleicht dann auch für die TV-Anbieter die Matches ein bisschen zu verkürzen. Auch wenn das nicht unbedingt immer der Fall ist, Sarah Solribes-Tormo lässt sich davon nicht ablenken.
Ja, und eben auch, um die Spieler ein bisschen zu schonen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir eine Generation hätten, die jetzt eben, wir gehen jetzt so noch nie auf die Zielgerade, aber wir sind vielleicht schon hinten in der Kurve vor der Zielgerade für die Zverevs, Medvedevs, Tsitsipases dieser Welt. Und ich kann mir vorstellen, die werden irgendwann sicherlich schnellere Courts bevorzugen, einfach weil der Körper nachlässt. Und wenn das Tennis seine Stars haben will, die lange spielen, dann wird es die auch dementsprechend schonen müssen. Vor allem, weil es ja anscheinend überhaupt keine Idee gibt, wie man die Saison verkürzen kann. Das wäre natürlich auch etwas, wie man die Spieler und Spielerinnen länger behält. Aber ja, sie werden nach Wegen suchen müssen.
Wir haben so viele Diskussionen rund um das Spiel etc., was kann man machen und so. Aber die Saison zu verkürzen, da ist bislang wirklich noch überhaupt niemand drauf gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass die Diskussion in irgendeiner Weise ernsthaft geführt wird. Dafür gibt es einfach zu viele Partialinteressen.
Naja, ich denke, es hätte klappen können, hätte man diese Idee mit diesem, ich sag mal, Grand Prix Circuit durchgezogen wie in der Formel 1, 14 große Turniere plus die Grand Slams, dann hätten wir wahrscheinlich wirklich spätestens im Oktober Schluss gemacht und ich glaube, den besten Spieler und Spielerinnen hätte das gut getan. Und generell denke ich, dass Tennis eine gewisse Übersättigung hat. Aber ja, wir werden schauen, wo das hingeht. Jetzt werden wir wieder eine Saison haben, die fast in den Dezember geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut für die Spieler und Spielerinnen ist. Und es ist auch abseits der Hardcore-Tennis-Fans oder sind wir ganz ehrlich, derjenigen, die drauf wetten, ist es wahrscheinlich viel zu viel.
Selbst ich habe leichte Ermüdungserscheinungen am Ende dieser Saison. Das gebe ich ganz offen zu.
Ja, wir hatten auch gerade drüber, also wir werden heute, wir können kurz einen Schwenk, worüber wir heute sprechen. Wir haben eben Herrenturnier gleich, WTA-Finals sind losgegangen und wir haben dann noch drei kleinere WTA-Turniere gehabt und eins ist dabei, da bin ich ehrlich, da habe ich 5 Minuten von gesehen, wenn es hochkommt. Irgendwann ist auch gut. Also das waren einfach zu viel und da habe ich gedacht, oh, komm, ist schon okay, wir können es ja, erwähnen, aber... Ne? Irgendwann ist es zu viel.
Ja, Mitte Dezember werde ich trotzdem denken, wann geht das dann endlich wieder los. Aber das ist ja das Schöne, wenn man sich so für Tennis interessiert, beziehungsweise wenn man solch Tennis-Fan ist. Du hast es gerade gesagt, wir wollen über das Paris Masters sprechen. Wir wollen natürlich über die drei kleinen Turniere bei den Frauen sprechen. Da hat Diana Schneider für Diskussionspotenzial jedenfalls bei uns beiden gesorgt. Und wir wollen natürlich dann auch noch über den Start der WTA-Finals sprechen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Wir haben eigentlich in diesem Podcast immer mit dem Frauentennis begonnen. Heute, aufgrund der Nachrichtenlage, beginnen wir mit dem Herrentennis. Alexander Zverev hat heute in Paris bei der letzten Auflage des Turniers im legendären Palais Omnisport, das jetzt Accor Arena heißt, den Titel geholt. Er gewinnt im Finale gegen Hugo Humbert mit 6:2 und 6:2 und krönt damit eine ziemlich perfekte Woche. Er hat unter anderem seinen Angstgegner Tellen Griekspoor geschlagen. Er hat danach seinen Finalgegner aus Hamburg besiegt, gegen den es damals böses Blut gab, dieses Mal überhaupt nicht. Dann besiegt er einen seiner weiteren Angstgegner mit Stefanos Tsitsipas. Dann hat er Holger Rune auf Distanz gehalten und im Finale zieht er Hugo Humbert die Hosen lang, beziehungsweise, was zieht er eben? Die Ohren lang. Und gewinnt am Ende mit 6:2 und 6:2 und bleibt nach wie vor seit 1¾ Jahren unbesiegt gegen Linkshänder. Das ist eine Woche, die relativ perfekt gelaufen ist für Alexander Zverev.
Ja, sie hat sich natürlich auch perfekt entwickelt, von dem, wie das Tableau so ein bisschen auseinandergefallen ist, beziehungsweise durch Sinners Nicht-Antreten sich dann schon vorher geöffnet hatte. Er hat das für sich genutzt und es hätte natürlich, zumindest in der Theorie, vorher schon an den meisten Stationen schiefgehen können. Du hast Griekspoor schon angesprochen, er hatte eine 4-0-Bilanz gegen ihn, aber es waren enge Geschichten dabei. Hätte wahrscheinlich in Paris gegen ihn verlieren müssen damals. Die anderen Matches waren auch eher eng. Hier war er im ersten Satz nicht unbedingt der bessere Spieler, hat sich da durchgearbeitet und würde sagen, danach hat er wirklich eine gute Woche gespielt. Sein Serve war ziemlich unantastbar. Du hattest ja gerade schon gesagt, einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste Court der letzten 10 Jahre. Da kann man ein gutes Serve natürlich wirklich gebrauchen, vor allem ein gutes erstes Serve. Und ich würde sagen, im Finale hat er dann vermutlich eine seiner besten, zumindest Hartplatzleistungen in den letzten 1 bis 2 Jahren gebracht. Er hat jetzt ja auf Hartplätzen gar nicht mehr so viel große Erfolge gehabt in den letzten 2 Jahren. Aber hier hat er jetzt, glaube ich, erstmal sogar ein Finale erreicht, würde ich sagen. Zumindest in diesem Jahr, vielleicht sogar in den letzten 2 Jahren. Und das dann mit so einer Leistung zu gewinnen, das war auf jeden Fall beeindruckend.
Sein letztes Finale, was er auf Hartplatz gespielt hat, vor diesem war im letzten Jahr, im September 23. In Chengdu hat er damals gegen Roman Safiulin gewonnen.
Ja,
das war dann der letzte
Paris bei sie schon eine andere Preisklasse. Ne?
Da ist es auf jeden Fall eine andere Preisklasse. Er hat dann jetzt auch den Bogen gemacht. 1986 wurde das Turnier erstmals in Paris-Bercy ausgetragen. Damals hat es Boris Becker gewonnen, die erste Ausgabe, die letzte Ausgabe. Jetzt hat Alexander Zverev gewonnen. Man zieht in ein moderneres Stadion, in eine modernere Halle um, die dann auch mehr Möglichkeiten bietet, dann auf den Außenplätzen. Deswegen ist das hier jetzt das letzte Mal gewesen, wobei ich dann auch wieder sagen muss, bevor wir jetzt bei Alexander Zverev noch weitermachen, ist schon das beste Hartplatzturnier, beziehungsweise das beste Indoor-Turnier, was wir haben im Jahr. Also ich mag es schon sehr gerne.
Ich würde sagen, es hat sich auch gefangen. Also es gab so vor 10, 15 Jahren eine Phase, wo das Turnier ja auch eher von Spielern aus der zweiten, dritten, vierten Reihe gewonnen
2017
wurde.
2017 noch Jack Sock.
Ja, und ich meine, hier hätte natürlich auch Hugo Humbert gewinnen können. Mhm. Und es hätte im Finale Humbert gegen, weiß ich, Cazot auch werden können oder so. Und ich weiß gar nicht, ich würde fast sagen, es liegt daran, dass Djokovic irgendwann angefangen hat, das Turnier ernst zu nehmen. Und auf einmal sind sie dann doch alle wieder gekommen und sind natürlich dann auch ein paar richtig gute Hartplatzspieler nachgewachsen. Aber es hat nochmal den Bogen bekommen. Denn ich glaube, es hätte auch in der Versenkung verschwinden können vor 10, 15 Jahren. Dann haben die Veranstalter natürlich auch viel getan. Das ist eins der Turniere, wo ich noch nicht vor Ort war, aber was man mitbekommt, ist ja immer viel, viel Party und einfach gute Stimmung. Und das war aber, glaube ich, nicht immer so. Da wurde nochmal ordentlich reingebrettert und so haben sie es dann auch halten können. Sieht ja auch so aus, selbst wenn wir jetzt ein Masters-Turnier in Saudi-Arabien bekommen, dass die Veranstalter hier ihre Lizenz nicht werden abgeben müssen. Das stand ja auch im Raum. Also ich würde sagen, Turnier gerettet und da werden sie jetzt auch nicht unglücklich gewesen sein über das Finale heute, zumindest die beiden, die im Finale standen.
Zurück zu Alexander Zverev, der hat dieses Turnier gewonnen und über den müssen wir natürlich noch so ein ganz kleines bisschen reden, weil es gab natürlich dann auch in den letzten Wochen immer wieder dann Nachrichten rund um seinen Gesundheitszustand. Der hat dann gesagt, ja, er hätte eine Lungenentzündung gehabt, er hätte auch noch eine Lungengeschichte und das würde ihm dann auch noch ja, so ein kleines bisschen zusetzen. In dieser Woche machte er einen relativ gesunden Eindruck. Ich glaube dann auch, dass er dann irgendwann froh ist, wenn diese Saison vorbei ist nach den ATP-Finals. Er hat gesagt, dass er die Davis-Cup-Finals auf jeden Fall nicht mitspielen wird. Er hat jetzt sein 86. Match gespielt. 66-20 ist jetzt seine Bilanz. Und er kann, sollte er besser abschneiden bei den ATP-Finals als Carlos Alcaraz, wäre er der allererste Spieler in der Open Era, der keinen Grand Slam gewinnt in einem Jahr und vor jemandem in der Weltrangliste landet, der mindestens 2 Grand Slams gewonnen hat. Also in dem Fall Carlos Alcaraz. Das ist natürlich ein Zeugnis der Konstanz von Alexander Zverev. Es ist natürlich auch ein Zeugnis der Vielspielerei von Alexander Zverev. Und er ist der erste Spieler seit Rafael Nadal, der in jedem Masters 1000 Turnier in einem Jahr das Viertelfinale erreicht hat.
Ja, also demnach, welcher Geschmacksrichtung man anhängt, würde man ihn wahrscheinlich irgendwo zwischen dem dritten und fünftbesten Spieler der Welt einordnen. Mhm. Die anderen beiden sind klar vor ihm und dann schaut man eben Zverev, Djokovic, Medvedev an. Alle haben bei Grand Slams ungefähr ähnliche Resultate. Ein Finale, ein Halbfinale. Djokovic hat Olympia gewonnen, Zverev war super konstant, Medvedev hat auch ein paar Highlights gesetzt. Also so würde man sich das anschauen. Das ist jetzt die Rankings sind so designed, dass sie durchaus viel Spieler und viel Spielerinnen belohnen. Haben wir eine Tennisgeschichte immer wieder gehabt. Da ist das auch vollkommen in Ordnung und es liegt dann an Sinner und vor allem an Alcaraz, dafür mehr Konstanz zu sorgen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder das Stöhnen groß ist, wenn er vor Alcaraz das Jahr beenden sollte, einfach wegen der 2 Grand Slam Titel. Aber eben so sind die Rankings designed und die Grand Slam Turniere haben sowieso schon proportional viele Punkte, vielleicht sogar überproportional und daher denke ich, passt das schon.
Alexander Zverev hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er Dinge verändern muss, wenn er an Sinner und Alcaraz vorbeikommen will, / sie erreichen will, weil sie seien im Moment das Maß aller Dinge, was du ja auch gerade gesagt hast. Wir haben schon über seine Aufschlagbewegung gesprochen, dass der Ball nicht mehr so hoch geworfen wird von Alexander Zverev, das ihm sehr, sehr viel Sicherheit gebracht hat, gerade was den ersten Aufschlag angeht. Und der erste Aufschlag war hier quasi unantastbar. Jetzt hat der Kollege Paul Häuser von Sky in dieser Woche dann auch rausgefunden, beziehungsweise es war schon seit dem Asien-Swing so, dass Alexander Zverev mit einem neuen Schläger spielt. Hat dann auch in einem Interview gesagt, dass er zwischendurch ein bisschen frustriert war und schon wieder kurz davor war, wieder auf einen alten Schläger zurückzubringen oder zurückzuschwenken. Hat aber nichts gesagt, was dieser neue Schläger jetzt anders macht. Philipp Kohlschreiber hat im Kommentar bei Sky dann so ein bisschen spekuliert, dass es dann darum geht, vielleicht das Gewicht im Schlägerkopf anders anzusetzen, dass man vielleicht ein paar mehr Gramm im Schlägerkopf hat statt im Griff, sodass man mehr Power entwickeln kann. Seine Vorhand machte nicht den allerbesten Eindruck. Gegen Arthur Fies hat er einen einzigen Vorhandwinner gehabt, hat sich danach, nach dem Match, sogar noch anderthalb Stunden ins Vorhandtraining begeben, hat danach die Vorhand deutlich besser geschlagen. Aber etwas, was wir auch in den letzten Jahren immer wieder angesprochen hatten, dass er nicht lernwillig ist oder dass er an seinem Stil nichts ändern möchte, an seinem Spiel nicht ändern möchte. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt reingekommen ist, dass er wirklich sagt, okay, ich werde mich darauf nicht verlassen können, um die beiden Großen zu gefährden, sondern ich muss was machen und ich muss gerade dann auch ein bisschen was auf der Vorhand machen. Das ist etwas, was mir in der letzten Woche halt aufgefallen ist.
Naja, ich würde schon sagen, er hat Sachen gemacht. Ist halt die Frage, ist er wirklich dann besser geworden, wann es drauf ankommt? Und das sind die ganz großen Grand Slam Matches. Und da hat er in diesem Jahr das Wichtigste und das Zweitwichtigste verloren. Und durchaus aus Positionen, wo es dann nicht nur am Spielerischen lag, sondern einfach daran, dass er tief in seinem Tennisherzen ein passiver Spieler ist. Mhm. Und er auf zwei getroffen ist, die in dem Moment aktiv geworden sind und die das Match für sich entscheiden wollten. Und seine Mentalität im Tennis bringt ihn natürlich weit nach oben. Das ist Prozent-Tennis. Das kann dafür sorgen, dass er zum Beispiel so eine Saison wie jetzt hier spielt, wo er dann die Nummer zwei der Welt ist, ohne die zwei größten Matches im Jahr gewonnen zu haben. Und ein Prozentspieler wird natürlich auch immer wieder Sachen finden, die er noch richtiger machen kann. Es ist halt nur die Frage, kann der Prozentspieler in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt und wo die Prozente egal sind, wo es 100 oder 0 ist, kann er da auf die 100 gehen oder traut er sich's nicht? Bisher hat er sich's nicht getraut und ich glaube nicht daran, dass wir da jetzt eine Umstellung der Mentalität sehen werden, wenn es wirklich drauf ankommt. Kann natürlich immer sein, dass er ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, wenn ihm die richtigen Spieler begegnen, aber ich sehe noch nicht, dass es nur an den Sachen liegt und ich sehe auch nicht, dass es sich groß ändern wird. Dafür ist er eigentlich zu alt, aber mal schauen.
Nee, es ist, also ich sehe das Gleiche wie du, dass er in den entscheidenden Momenten zu passiv ist und das haben wir ja beim French Open Finale dann dieses Jahr auch gesehen, dass er, dass die Aktion dann im fünften Satz damals von Carlos Alcaraz kam, aber ich glaube schon, dass er jetzt gerade solche Dinge ausschließen möchte, die er gut beeinflussen kann und dass er im Kern ein passiver Spieler ist, ein defensiver Spieler ist und dass er vielleicht zwischendurch dann auch so ein bisschen mit der Nervosität hadert, das sehe ich ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt zu 100% von ihm beeinflussbar, es sei denn, er holt sich mental Coach dazu, hat er gesagt, will er nicht, braucht er nicht, aber diese Dinge, die er rein technisch ausschließen kann, die geht er an und das finde ich als erstes erstmal positiv. Ich weiß nicht, ob er einen Grand Slam gewinnt, dazu mehr dann auch in unserer Vorschau auf das Jahr 2025, aber ich finde erstmal bemerkenswert, dass er überhaupt Dinge verändert und gerade in seinem Spiel, weil auch da hat er jahrelang gesagt, ich komme mit meinem Stil klar und mit dem kann ich auch Grand Slams gewinnen. Sieht er jetzt, dass er es nicht kann.
Ja, und er wird im nächsten Jahr keine 90 Matches spielen können oder kann sie vielleicht nochmal spielen, aber dann ist er in 5 Jahren nicht mehr in den Top 10. Also das ist zu viel und ihr hattet ja letzte Woche drüber gesprochen, klar, es war der Push, um an die Nummer 1 ranzukommen und wir hatten nach Cincinnati drüber gesprochen, dass das wahrscheinlich die goldene Chance gewesen wäre. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sinner Anfang des Jahres wegen einer Dopingsperre wird aussetzen müssen und vielleicht kommt er dann an die Weltranglistenspitze ran, aber davon ab hat er wahrscheinlich der Zug abgefahren. Also wird es dann wohl wirklich darum gehen, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und die beste Chance, glaube ich, immer noch werden die French Open sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass er sich, dass er da jetzt über 3 Jahre der Beste ist, wo wir wissen, dass Nadal weg ist. Kann aber natürlich auch sein, dass Alcaraz sich wirklich als herausragender Sandplatzspieler herausstellt, was ich im Moment noch nicht sehe, aber vielleicht wird das. Oder es taucht noch jemand aus der zweiten oder dritten Reihe auf. Aber gut, schauen wir es uns an.
Alexander Zverev hat dieses Turnier gewonnen gegen Hugo Humbert und der hat sich von einer Welle tragen lassen in dieser Woche. Er hat den größten Sieg gefeiert, als er im Achtelfinale gegen Carlos Alcaraz gewann. 6:1, 3:6, 7:5. Das war zwischendurch Scheuklappen aufgesetzt, Visier runter, wie man es auch immer nennen mag, aber mit einer unfassbaren Offensive, die Hugo Humbert da gespielt hat und Carlos Alcaraz hat hinterher gesagt, ja, also da konnte ich nicht so richtig viel gegen machen und auch für Carlos Alcaraz war der Boden zu schnell, hat sich dann auch ein bisschen mokiert darüber, dass der Boden so unglaublich schnell war, aber Humbert hat diese Welle geritten und ist sie bis zum Finale nicht zu Ende geritten. Hugo Humbert hat im Viertelfinale gegen Jordan Thompson gewonnen, 6-2, 7-6 und dann gab es noch einen, ich sag mal umstrittenen Sieg gegen Karen Khachanov, 6-7, 6-4, 6-3 und das, was Hugo Humbert am Ende des dritten Satzes gemacht hat, gegen einen klar eingeschränkten und gehandicapten Karen Khachanov, auf der zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Knieprobleme hatte. Das war ein bisschen an der Grenze, aber ich mag dann auch nicht immer zu 100% den absoluten Richter geben, weil bei so einer Stimmung, die dort herrschte, und Paris lässt sich nun wirklich leicht anzünden, nicht nur beim Sandplatzturnier, beim Grand Slam, sondern auch in der Halle, ich finde, da kann einem schon mal, können einem auch mal die Gäule durchgehen. Und die sind Hugo Imbert durchgegangen in diesem Fall, ganz klar. Und er hat das Halbfinale gegen Karen Khachanov gewonnen. 6-7, 6-4, 6-3. Wir haben immer wieder gesagt, Hugo Imbert ist von schnellen Plätzen abhängig. Diese Chance hat er aber mal sowas von genutzt.
Ja, auf jeden Fall. Und der Sieg gegen Alcaraz natürlich beeindruckend. Er hatte Alcaraz in Wimbledon schon am Rande einer Niederlage, hat es dann hier zu Ende gebracht, hat in Nakashima und Giron zwei wirklich gute Hallenspieler noch in den ersten Runden besiegt. Und Khachanov ist natürlich ein bisschen dankbarer Gegner dann in einem Halbfinale. Zverev hat ihm nicht gelegen. Also es war abseits von Alcaraz jetzt wahrscheinlich nicht der Lauf mit den Wahnsinnsnamen, aber das waren schon gute Hallenspieler und es war halt die Chance genutzt, das, was ihm in der Vergangenheit nicht immer gelungen ist. Und er ist vom Typ, oder so kam er zumindest bisher rüber, eher so ein bisschen lieb und brav und ist hier dann vielleicht wirklich, ja, wirklich so ein bisschen das Publikum mitgegangen. Wie man das einschätzt, ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen eine persönliche Geschmackssache. Es gibt Leute, die stehen auf aggressive Sportler und Sportlerinnen, es gibt welche, die finden das nicht so toll. An sich ist sportlicher Wettkampf natürlich schon etwas Aggressives und wird wahrscheinlich auch solchen Verhalten zumindest ab und an mal anziehen. Ja, irgendwie hat es nicht zu Imbert gepasst, aber auf der anderen Seite hat das Resultat auch nicht zu ihm gepasst. Also würde er vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob er das jetzt immer so macht, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich wäre nicht überrascht, wenn der jetzt wirklich wieder zum lieben und braven Hugo wird.
Ja, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es zwischendurch ein bisschen ruppiger zugeht, gerade beim Tennissport auch. Gab in den letzten 20, 25 Jahren viel zu viele liebe Typen. Da darf es ruhig auch mal ein bisschen ruppiger zugehen. Woran ich mich so ein bisschen gestört habe, war, zu dem Zeitpunkt war Karen Khachanov nur noch auf einem Bein unterwegs. Und da hat Hugo Imbert dann das Rädchen ein bisschen zu weit gedreht. Das ist auch für meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich hatte das nur so im Vorbeigehen jetzt in der Vorbereitung gelesen, wahrscheinlich bei Rossi Morgado oder so, dass er ziemlich pikiert war, dass er in den ersten ein, zwei Tagen da auf den zweiten Court gesetzt wurde und die eher jungen, charismatischen Franzosen, die sind halt auf dem Center Court gelandet. Und ich glaube, da war er wirklich nicht erfreut drüber. Und man kann jetzt natürlich vermuten, dass das eine Reaktion auf die Geschichte gewesen ist und einen jetzt zeige ich euch allen mal. Aber ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Woche nicht, aber vielleicht im nächsten Jahr dann sehen, wie er in Zukunft gedenkt, mit sowas umzugehen. Und es fällt natürlich gegen Khachanov auf. Khachanov ist halt auch so ein lieber Bär-Typ, ne? Mhm. Jetzt spielerisch irgendwie die Light-Version von Zverev, aber als Typ jetzt halt eher wirklich so der, ja, Bärchen, lieber Onkel, der nette Karen oder so. Und da fällt das dann natürlich umso krasser auf.
Ja, es fällt da deutlich so auf. Ja, ja. Hugo Imbert, ich muss sagen, Arthur Fies hat auch mehr Charisma.
Ja, also, ne, er ist halt so ein blasser Typ. Ja, also eben, ich finde ihn relativ, er ist relativ leicht zu vergessen, aber er kann natürlich schon ein spektakuläres Tennis spielen.
Top 10 möglich für Hugo Imbert oder nicht? Paul Häuser und ich von Sky haben eine Debatte. Ich sage, er schafft nicht die Top 10.
Naja, also er hätte eine Chance, glaube ich, gehabt nach dem Anfang des Jahres, aber jetzt wird es halt schwer.
Wenn er gewonnen hätte, wäre er Platz 10 gewesen.
Wird schwer, ne? Ja. Also das ist halt, man denkt immer, in Zukunft wird es immer besser werden, nur ist es im Tennis meistens oder ich glaube in den meisten Fällen so, dass es nicht besser werden wird und von daher, klar, kann sich für ihn mal eine Öffnung ergeben oder er, weiß ich, haut in Wimbledon Halbfinale raus und erreicht dann hier das Finale, dann reicht es vielleicht von den Punkten her, aber ich sehe in ihm jetzt kein Top-10-Niveau dauerhaft.
Hugo Imbert also im Finale. Karen Khachanov müssen wir auch nochmal ansprechen, weil Karen Khachanov hat in den letzten Wochen eine enorme Konstanz gezeigt. Und du hast ihn gerade als den netten Bärchentypen bezeichnet. Dazu kommt dann noch, dass er in dieser Saison bzw. in den letzten Wochen eine enorme Konstanz an den Tag gelegt hat. Almaty hat er gewonnen im Finale gegen Gabriel Diallo. Gut, da hat sich also das war nun wirklich eine Auslosung wie gemalt für ihn, mit Otto Virtanen, mit Baby Dzhugajew, mit Alexander Vukic und Gabriel Diallo. Trotzdem sagt man, 250er Titel eingesackt, ist super. Dann allerdings erreichte er das Finale in Wien, wo er Matteo Berrettini besiegt, Brandon Nakashima, Alex de Minaur, verliert dann gegen Jack Draper, der eine fantastische Woche hat. Und hier erreichte das Halbfinale, wo er gegen Hugo Imbert knapp verliert, vorher Dimitrov, Popperin und Petri Perikar besiegt. Petri Perikar hat er ausgesessen. Das ist schon im Moment ein sehr, sehr konstanter Karen Khachanov, den wir erleben.
Ja, haben wir zwischendurch auch schon mal gesehen. Also was waren es? Ja, ja. 2 Halbfinals hintereinander bei Grand Slams, wo immer wieder gute Resultate gehabt, an den Top 10 gekratzt. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Also ich glaube, da passt schon der Vergleich der Light-Variante von Zverev. Und Zverev hat schon das Maximum aus seinem Spiel rausholen müssen, um so weit nach oben zu kommen. Und Khachanov ist ein bisschen weniger begabt in den meisten Teilen seines Spiels. Also ich würde sagen, der macht das schon sehr gut. Aber nachdem er ja hier damals so ein bisschen fast eine Serie losgetreten hatte an Überraschungssiegern in Paris, glaube ich, können wir abschreiben, dass er jemals irgendwie ein Top-5-Spieler oder so werden wird. Aber vielleicht droppt er sich nochmal an die Top-10 ran oder so und wird auf diese Weise relevant. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal die große Erweckung bekommen von Kharon Khachanov.
Bekommen wir die Erweckung noch von Holger Rune. Fantastische Überleitung hier. Der hat hier nämlich das Halbfinale erreicht. Er hat vor 2 Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Damals, als er das Turnier in Paris-Bercy gewann. War es vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren?
2.
2 Jahren, ne? Vor 2022. Und da hatte er damals für Aufsehen gesorgt. Und damals haben alle gesagt, boah, was wird aus dem Jungen und so weiter. Und es ist stagniert und er ist noch jung. Und er hatte mal wieder mit Verletzungen zu tun, dann auch immer wieder Trouble auf der Coaching-Position, wollte sich nicht so richtig reinreden lassen. Vielleicht auch ein kleiner Alexander Zverev, ein Mini-Mi von Alexander Zverev. Hat hier aber ein richtig starkes Turnier geliefert. Und vor allen Dingen seinen Sieg gegen Alex de Minaur, der hat mich beeindruckt zurückgelassen, weil er da vorher verletzt war, beziehungsweise während des Matches auch verletzt war, hatte vorher nur 5 oder 10 Minuten trainiert, hatte Rückenprobleme und hat sich dann durchgebissen gegen Alex de Minaur, der um die Teilnahme bei den ATP-Finals dann auch noch spielt. Und das war für mich der beeindruckendste Sieg. Hat dann Alexander Zverev einen guten Kampf angeboten, gerade dann auch im zweiten Satz, als Zverev erst ausservieren konnte und es dann nicht geschafft hat, auf vielleicht auch so ein bisschen typische Zverev-Art und Weise. Aber insgesamt hat er hier einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Natürlich unter dem Eindruck, dass Sinner nicht mitspielen konnte. Er ist auf Arthur Cazot statt Sinner in der dritten Runde getroffen. Trotzdem, die Woche kann ihm keiner kleinreden.
Nö. Und er hat immer noch eine Chance, das Jahr als Nummer 11 zu beenden. Also nicht schlecht für eine Saison, die nicht wirklich gut gelaufen ist. Und wenn wir zurückdenken an den Sieg vor 2 Jahren, danach hat er auch nochmal ein richtig gutes halbes Jahr gehabt, stand im Finale von Monte Carlo, von Rom, hat die Viertelfinals in Wimbledon und in Paris gespielt. Also weit China damals nicht entfernt zu sein. Nur die Resultate dann vom Sommer 2023 bis jetzt, die sind dann halt eher Top 20 als Top 5, wo er ja auch schon mal dran war. Und im Moment sehe ich auch noch nicht, dass sich so viel dran ändern wird. Er ist halt so der klassische Typ, viele Möglichkeiten, aber weißt du eigentlich exakt, was du damit anfangen willst? Ich glaube, er weiß es nicht und man schaut ihm zu und ich finde, er hat immer noch ein Top 5 Schlagtalent in der Welt. Also da sind einige im Ranking vor ihm, die nicht so begabt sind wie er und er ist ein toller Athlet. Aber er, die Leistung schlägt in verschiedenste Richtungen aus. Wir haben ja dieses Jahr ein paar Null-Bock-Leistungen gehabt, also wo er Matches fast abgeschenkt hat oder dann rausgezogen ist irgendwann im zweiten Satz. Wir haben sehr gute Leistungen gehabt, wir haben enge, spektakuläre Matches gehabt, aber auch welche, die total farblos waren. Er hat eine Phase in dieser Saison gehabt, wo der Return extrem schlecht war. Jetzt ist er ein bisschen besser geworden, aber er hat noch überhaupt keine Mitte gefunden. Und dass er trotzdem die Saison auf 11 beendet, zeigt natürlich, wie talentiert er ist. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch aus der Tennisgeschichte, das kann auch sein, dass er irgendwann jetzt auf eine Wand stößt und ohne für sich klar zu machen, wie er spielen will, nicht mehr weiter nach oben kommt. Aber kann auch sein, dass er sich da irgendwo in der Ranking-Region hält und irgendwie da etabliert. Aber wenn er nochmal einen Schritt nach oben machen will, dann glaube ich, muss er für sich ganz klar haben, wie er spielen will.
Wie möchte er spielen? Ich glaube, das hat er wirklich noch gar nicht so richtig rausgefunden. Und da ist natürlich dann auch ein Hinderungsgrund, wenn man sagt, okay, er hat seine Coaches so ein bisschen gewechselt wie andere Leute die Unterhosen, hatte seine On-Off-Beziehung mit Patrick Mouratoglou und das hat alles nicht so richtig funktioniert und so richtig hat man das Gefühl gehabt, er weiß nicht, wohin er will und was du gesagt hast, er weiß noch gar nicht so richtig, wie er spielen will. Wenn er spielen will und wenn er fit ist und wenn er gut drauf ist, dann kann er so spielen dann hier auch wie in Paris und wie gesagt, das Match gegen Alex de Minaur, das hat mich beeindruckt und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Monate und ob er vielleicht in der Offseason dann auch nochmal mit einem neuen Coach dann etwas Neues ausprobiert. Wir müssen natürlich über Carlos Alcaraz sprechen. Der hatte hier in der ersten Runde gegen Nicolas Jarry gewonnen mit 7-5, 6-1 und hat dann gegen Hugo Humbert verloren. 6-1, 3-6, 7-5 steht es am Ende für Humbert. Und Carlos Alcaraz hat sich hinterher etwas, vielleicht auch untypisch für ihn selbst, mokiert darüber, dass die Plätze zu schnell seien. Er sagte, auf so schnellen Plätzen weiß ich nicht, wie ich da die Matches gewinnen soll. Ich habe alles versucht, für meinen Trainingsstand war das alles in Ordnung, aber das hier war mir zu schnell, das war mir hier zu fix. Wenn wir einen Trend, eine Tendenz erleben sollten, dass die Hardcourts und insgesamt die Indoor-Hardcourts schneller werden und dass wir das insgesamt in den nächsten Jahren erleben werden, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dann könnte Carlos Alcaraz so ein kleiner Mini-Mi auch von Rafael Nadal werden, der die erste Hälfte der Saison sehr gut spielt, auch weil Indian Wells immer noch ein bisschen langsamer ist als die anderen Plätze und Miami, und dass der dann nach den US Open vielleicht sagt, okay, vielleicht ist die Saison gar nichts mehr für mich, weil es ist ja nach wie vor diese ganz große Debatte bei Rafael Nadal, dass er nur einen Titel in der Halle gewonnen hat, ne?
Ja, Madrid damals, 2-6, 2-7, irgendwie so um den Dreh. Ich würde mal sagen, warten wir mal die ATP Tour Finals ab und dann gucken wir mal, weil er hat im letzten Jahr ja wirklich ein richtig schlechtes zweites Halbjahr gehabt, das kann man nicht anders sagen für seine Ansprüche, hat aber, finde ich, sich dieses Mal nach den US Open gefangen, hat da auch das Turnier in Peking gewonnen, hat dann in Shanghai das Halbfinale erreicht und hat gutes Tennis gespielt. Und letztes Jahr ist er bei den ATP Tour Finals 2 ins Halbfinale gekommen, ist aber spielerisch ziemlich untergegangen.
Und hat von Djokovic auf den Deckel bekommen.
Genau. Und war ja jetzt nicht einer der vier, war wahrscheinlich eher der fünftbeste Spieler damals in der Woche. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, ob er da dieses Mal mehr mithalten kann. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Djokovic vermutlich nicht spielen wird. Das heißt, der wäre auch nicht da. Und gegen die anderen wird er sich eigentlich Chancen ausrechnen. Vielleicht außer gegen Sinner in Topform in der Halle könnte schwer werden. Aber er sollte den Anspruch haben. Und ich glaube, danach ist das besser einzuschätzen. Weil stell dir vor, der gewinnt das jetzt, dann ist es obsolet, was wir jetzt sagen würden. Und es ist absolut im Möglichen, im Bereich des Möglichen, dass er das gewinnt, weil er wird da jetzt auch nicht auf einen Humbert-Typen treffen. Jemand, der so ein Spiel hat, der so viel Risiko geht, der ist eigentlich oder er wird nicht dabei sein bei den Finals. Das sind ja alles Spieler, die er auch viel besser kennt, auf die er viel besser eingestellt ist. Also ja, ich würde warten wollen bis danach.
Das können wir gerade mal ansprechen. Novak Djokovic wurde zuletzt mit einem Schirmchengetränk auf den Malediven gesehen. Und ein serbischer Kollege war bei Sky im Interview in dieser Woche und hat gesagt, seinen Informationen zufolge wird Novak Djokovic die ATP-Finals nicht spielen und nur noch einen Schaukampf in diesem Jahr im Dezember gegen Juan Martín del Potro spielen und sich dann auf die Australian Open in Australien, in Melbourne dann vorzubereiten. Das wäre halt schon eine Geschichte. Djokovic würde fehlen, aber er hat ja schon nach seinem Olympiasieg gesagt, er spielt nur noch das, worauf er Bock hat.
Es ist ja auch die Frage, warum sollte er antreten? Also es wäre für ihn wahrscheinlich schön, wenn er Top 4 gesetzt wäre, dass er dann Alcaraz und Sinner nicht schon im Viertelfinale treffen würde oder sagen wir halt schlecht aus Jane Open, fällt irgendwie auf Platz 13 zurück und könnte sie schon im Achtelfinale treffen. Aber ansonsten gibt es ja eigentlich für ihn keinen Grund, das zu spielen. Also ich sehe zumindest keinen. Und dann soll er sich doch entspannen und überlegen, wie er das nächste Jahr gestalten will.
Was ist im Schirmchengetränk auf den Malediven drin?
Keine Ahnung, wahrscheinlich sowas, was Tom Brady getrunken hat, oder? Flüssige Avocados mit, weiß ich nicht, Feigen, Datteln.
Ja, irgendwie sowas. Also es ist auf jeden Fall kein White Russian oder Long Island Iced Tea. Das wird Novak Djokovic wahrscheinlich nicht in seinem Schirmchengetränk haben. Er war auf jeden Fall nicht dabei und hat dieses Turnier dann nicht gespielt. Wir können über ein paar andere Spieler noch sprechen, die jetzt, und da können wir mal auf das Race to Turin dann noch zu sprechen kommen. Wir können mal über die Spieler sprechen, die hier in diesem Rennen, rund um das Rennen um die Top 8 waren. Weil wenn wir jetzt Novak Djokovic rausnehmen, dann wird sich auch der 9. qualifizieren. Das wäre im Moment Andrei Rublev. Der spielt in dieser Woche noch in Metz. Grigor Dimitrov spielt auch in Metz. Also Andrei Rublev ist in der zweiten Runde ausgeschieden in Paris, hat wieder davon auf sich aufmerksam gemacht, indem er einen Schläger auf seinem Knie quasi zerstört hat mit 7 Schlägen. Grigor Dimitrov hat fantastisches Tennis gespielt, ist ins Viertelfinale gekommen, steht im Moment auf Platz 10. Holger Rune ist ins Halbfinale gekommen, steht auf Platz 11, tritt aber jetzt nicht in Metz an, hat heute rausgezogen. Und Stefanos Tsitsipas tritt auch nicht an, ist raus. Und Tommy Paul ist auch raus. Stefanos Tsitsipas das erste Mal seit 2016 nicht dabei. Gregor Dimitrov, Andrei Rublev, die machen sich die größten Hoffnungen hier noch auf Platz 9, wenn Novak Djokovic nicht dabei wäre. Ansonsten wäre Platz 8 da im Moment dabei und dann wäre Alex de Minaur der Qualifikant. Es könnte auch noch sein, naja, Kaspar Ruud kann wohl nicht mehr von seinem Platz bei den ATP-Finals verdrängt werden. Also de Minaur, Rublev, Dimitrov, das sind noch die Namen, die da drin sind in diesem Business. Und ich weiß noch, wir waren damals zusammen bei den ATP-Finals in London, als Gregor Dimitrov gewonnen hat. Es war höchst unterhaltsam damals.
Ja, wahrscheinlich ist er niederlagenlos, ne? Bei den ATP-Finals. Ja. Also ich müsste mal nachgucken, ob er damals eine Gruppe ein Match verloren hat, aber ich denke, er hat noch nie ein Match bei den ATP-Finals verloren.
Ich guck nach, während du erklärst.
Ja, und eigentlich ist die Sache jetzt relativ einfach. Also Rublev, de Minaur und Ruud, du hast schon gesagt, die kämpfen drum. Sollte Djokovic antreten, dann sind zwei von den dreien dabei. Tritt Djokovic nicht an, sind alle drei dabei, weil Dimitrov sie nicht mehr überholen kann. Das Spannende ist jetzt, gewinnt Rublev den Titel und de Minaur den Titel und geht der Platz an Rublev, obwohl er im Moment im Ranking hinter de Minaur liegt. Das dürfte an den Streichergebnissen liegen. Und ich denke, wenn Ruud das Halbfinale erreicht, dann ist er auch sicher dabei. Erreicht er nur das Viertelfinale, die anderen beiden gewinnen jeweils das Turnier, dann ist er wahrscheinlich der Neunte. Aber da Djokovic vermutlich nicht antreten wird, können wir wohl davon ausgehen, dass die drei am Ende hinfahren werden. Und dann haben wir schon ein ziemlich gesplittetes Feld von Fünfen, denen man unter Umständen irgendwie den Titel zutrauen würde. Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev und Fritz. Und dann hätten wir Ruud, de Minaur und Rublev dabei, die jetzt alle eher ein bisschen nicht fehl am Platz wirken, aber die dann vielleicht Glück hatten, dass es jetzt ein eher schwächerer Jahrgang war.
Dimitrov ungeschlagen bei ATP Finals. 2017 war seine einzige Teilnahme. Ein ganz wilder Turnierverlauf für Dimitrov. Gegen Pablo Carreño Busta, der als Alternate reingekommen war, 6-1, 6-1. Gegen Dominic Thiem, 7-5 im dritten. Gegen David Goffin in einer Round Robin, 6-0, 6-2. Dann gewinnt er im Halbfinale gegen Jack Sock, der in der Round Robin Alexander Zverev aus dem Turnier befördert hatte. 4-6, 6-0, 6-3. Und dann im Finale wieder gegen David Goffin in drei Sätzen. Was für wilde ATP-Finals damals für Gregor Dimitrov und seine Pressekonferenzen. Muah, Chefskiss waren die damals. Das war super. Da erinnere ich mich noch dann an eine Frage von Ubaldo Scannagatta aus Italien, als er gefragt hat, hier, Mensch, Gregor, du bist so ein Mann von Welt und du hattest mit Serena eine Beziehung und mit Maria Sharapova, mit den schönsten Frauen der Welt. Und dann sagt er, warum zählst du nur die zwei auf? Und das war sehr, sehr lustig damals. Also Gregor Dimitrov kann sich
und er wird wahrscheinlich auch immer ungeschlagen bleiben bei den ATP-Finals.
Ja,
das dürfte der einzige Spielergeschichte sein.
Das könnte wirklich gut sein. Also Gregor Dimitrov noch mit Chancen auf die ATP-Tour-Finals. Haben wir noch was zu den Herren? Wir können noch gerade darüber sprechen, dass Daniel Altmaier als fünfter Spieler für die Davis Cup Finals nominiert worden ist von Michael Kohlmann. Nachdem Alexander Zverev abgesagt hat, war das die folgerichtige Entscheidung oder beziehungsweise es war die Entscheidung, die man erwartet hat, dass jetzt Daniel Altmaier dort antreten wird. Das deutsche Team wird gegen Kanada nur Außenseiter sein, auch wenn Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime in den letzten Monaten auch nicht viel hinbekommen haben. Auf dem Hartplatz Indoor in Malaga sind sie dann doch die Favoriten.
Ja, und haben ja auch eher über ihren Möglichkeiten in den letzten Jahren gespielt. Ja. Also würde auch sagen, sind die Favoriten. Altmaier spielt diese Woche noch in Belgrad erste Runde gegen Daderi. Ja, ich glaube nicht, dass er zum Einsatz kommen wird. Da müsste schon viel passieren. Aber wir werden dann sehen, wie sich das Ganze vor Ort gestaltet. Vielleicht ziehen ja generell noch ein, zwei Spieler und Spielerinnen raus. Das hört ihr dann nächste Woche.
Das hört ihr dann nächste Woche. Das war's mit dem Herrenteil. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Denn die WTA-Finals sind losgegangen. Und in Ostasien wurde noch gespielt. In Hongkong unter anderem und in Jiangxi. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Die WTA-Finals sind an diesem Samstag losgegangen. Zwei Gruppen, einmal die Purple Group und einmal die Orange Group. Jasmine Paolini hat gegen Elena Rybakina in der Purple Group gewonnen, 7-6-6-4. Arena Sabalenka hat das Australian Open Final-Revanche-Match gegen Jin Wenjiang gewonnen mit 6-3-6-4. Und am heutigen Sonntag hat Coco Gauff gegen Jessica Pegula zum zweiten Mal im sechsten Versuch gewonnen, 6-3-6-2. Und Iga Świątek hat ein 4-6, 0-3 und zwei Breaks zurück gegen Barbora Krejčíková aufgeholt und am Ende mit 6-2 gewonnen. Lass uns einfach mal gerade über die Gruppen sprechen. Philipp, die Purple Group mit Sabalenka, Jin Wenjiang, Rybakina und Jasmine Paolini. Die arme Jasmine Paolini, die ganze Zeit nur die Surfbots bekommt.
Ja, aber sich natürlich trotzdem hier irgendwie schon wieder gut geschlagen hat. Ne?
Ja.
Ein Sieg gegen Zhang und sie steht im Halbfinale. Also unmöglich ist es nicht. Und jetzt geht es ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen darum, Punkte zu hamstern, damit sie im nächsten Jahr, wenn es nicht so laufen sollte, bei den French Open und in Wimbledon nicht allzu fix das Ranking runterpurzelt. Und ich würde sagen, obwohl Rybakina eben lang ausgesetzt hat, ist es trotzdem ein beeindruckender Sieg, weil Rybakina auch in solchen Bedingungen halt Gegenwehr leisten kann, alleine schon durch dieses herausragende Serve, denn wir hatten es am Anfang der Sendung angesprochen, es ist anscheinend sehr schnell in Reat, so sieht es zumindest für uns aus. Und das sind nicht die Bedingungen von Paolini, dafür hat sie sich gut geschlagen und ja, trotzdem, man schaut hin, es gibt eine große, große Favoritin in der Gruppe, das Sabalenka, und dann die anderen drei machen unter sich aus, wer das Halbfinale anerreicht.
Ich war sehr, sehr überrascht davon, das Elena Rybakina zu sehen, das gebe ich ganz offen zu, weil von der hat man in den letzten Wochen nichts gehört, außer der Trennung von Stefano Vukov, ihrem Coach, und alles, was man so hört, ich möchte keine Gerüchte in die Welt setzen, war das keine Trennung, die in irgendeiner Weise im Guten verlaufen ist. Jetzt war sie auf der Trainersuche und dann können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass sie jetzt einen neuen Coach hat. Aber Elena Rybakina dort zu sehen, das habe ich nicht erwartet und man hat ganz klar gesehen, dass ihr die Matchpraxis fehlt.
Ja, aber ich würde sagen, A hängt mit B und B hängt jetzt hier mit A zusammen. Ich denke, der neue Coach wurde uns ja vier Tage, bevor es losging, vorgestellt, war jetzt eher eine Überraschung, Goran Ivanisevic. Und ich denke, das hat dazu beigetragen, dass sie den Prozess für sich abgeschlossen hat. Und sie beiden fangen jetzt offiziell erst in der Offseason an zu arbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, das hat ihr nochmal so ein bisschen die Lust und den Mut gegeben, hier anzutreten. Denn man muss ja auch sagen, es ist jetzt wirklich in den letzten fünf bis sechs Monaten nicht mehr viel gelaufen. Der Anfang des Jahres war extrem gut. Man denke an das Finale damals in Brisbane, wo sie Sabalenka wirklich abgeschossen hat. Ja. Und hat darüber hinaus auch tolle Monate gespielt, dann lief eben wirklich nicht mehr viel, nur noch zwei, drei Matches, glaube ich, gewonnen seit Wimbledon. Und ja, vermutlich sieht sie das jetzt als Neuanfang und auch als wir sammeln jetzt mal ein paar Daten und gucken, was wir dann in der Offseason wirklich anfangen mit Ivanisevic.
Ich finde ja, also ich war sehr überrascht von dieser Meldung, dass Goran Ivanisevic ihr neuer Trainer wird. Erstens habe ich nicht damit gerechnet, dass Goran Ivanisevic aus dem Herrentennis rausgeht oder dass er das Engagement mit einer Frau annimmt. Und zweitens habe ich dann gedacht, als ich dann so ein bisschen drüber über nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh, das könnte schon sehr gut passen. Goran Ivanisevic war jetzt auch nicht der schlechteste Aufschläger auf der Herrentour. Die Älteren, sie werden sich erinnern. Und er hat ja durchaus mit Novak Djokovic wirklich große Erfolge gefeiert. Und der Mann ist krisenerprobt und auch konflikterprobt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zu erwarten mit Elena Rybakina, aber der hat schon alles gesehen. Und ich könnte mir das vorstellen, dass das eine sehr gute Zusammenarbeit werden könnte mit den beiden.
Ja, und wir kennen jetzt weder Vukov noch Ivanisevic wirklich persönlich, ja. Aber allein die Ausstrahlung, die beiden abgeben, ist ja ziemlich diametral. Also Vukov hat eine gute Launebär heute schon, der war der schlechte Launebär. Und das ist Ivanisevic nicht. Und ich würde bei Ivanisevic sogar ein, zwei Spieler weiter gucken, von Djokovic nach hinten und zwar in Richtung Marin Cilic. Gar nicht ganz so unähnlich zu Rybakina, auch viel um Surf aufgebaut und mit dem hat er damals zusammengearbeitet und da war die Idee, okay, wir gehen jetzt einfach wirklich sehr schnell auf die Entscheidung. Und Rybakina ist ja eine, die ganz gut in den Rallyes mitspielt, aber wahrscheinlich eigentlich die Möglichkeit hätte, die Ballwechsel schneller abzuschließen. Und ich kann mir vorstellen, dass das die langfristige Idee ist, aus ihr wirklich eine zu machen, die schneller auf den Punktgewinn geht und wo der Aufschlag dann noch stabiler wird, weil er ist der Beste auf der Tour, nur kommt er nicht regelmäßig genug. Und ich kann mir vorstellen, da wird er helfen und dann wird die Idee sein, ja, wirklich schnell auf den Punktgewinn zu gehen. Und das Tolle ist jetzt erstmal wirklich, ich hatte das sehr gelobt, dass Swiatek sich einen neuen Coach geholt hat und ich finde es hier genauso gut. Also es war jetzt so klar, das passiert mit Novakov, aber ich finde es gut, dass sie ins oberste Regal gegriffen hat, weil oben an der Spitze ist Damen-Tennis im Moment eng. Da sind vier Spielerinnen, die alle das Potenzial haben, die Nummer eins zu sein. Ein oder zwei von denen oder Sabalenka und Swiatek haben auch schon gezeigt, dass sie dominant sein können. Das haben Goff und Rybakina noch nicht gezeigt, aber beide haben die Möglichkeit, die Nummer eins zu werden. Und daher finde ich super, dass alle drauf setzen, noch besser zu werden. Und das sollte uns eine unterhaltsame Tennissaison bei den Damen zumindest an der Spitze geben. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir weiterhin eher vier, vielleicht fünf Spielerinnen oben sehen werden und dass die das unter sich ausmachen werden.
Und es gibt ja auch so viel Sinn, dass Rybakina möglichst schnell auf den Punkt gibt. Sie ist jetzt eine sehr große Spielerin. Das heißt, sie bewegt sich nicht zu 100% so gut. Sie bewegt sich wahrscheinlich ein bisschen besser als Karolina Pliskova, wo man die beiden so ein bisschen in der Größe dann auch vergleichen kann. Und sie hat, du hast es gesagt, den besten Aufschlag. Ich meine, aber Rina Sabalenka macht nichts anderes, ne? Die hat auch einen fantastischen Aufschlag und geht dann auch sofort auf den Punkt. Und das mit einer ziemlich brachialen Art und Weise. Und das kann Rybakina auf eine nicht ganz so brachial aussehende Art und Weise dann halt auch machen.
Ich meine, Sabalenka bringt natürlich eine Intensität mit, die Rybakina nicht gegeben ist. Und ich würde auch sagen, am Ende ist Sabalenka fühlt sich vermutlich oder ist wahrscheinlich erfolgreicher im Cross-Court-Tennis, kann da mehr Druck ausüben, wenn ich bei Rybakina das Gefühl habe, die spielt da manchmal ein bisschen brav mit. Und die hätte meiner Meinung nach die Fähigkeit, die Linien entlang zu gehen. Und wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, wie Cilic gespielt hat, dann ist er irgendwann extrem gut darin geworden, einfach die Linien. Der ist in den Court reingegangen, hat die Linien entlang gespielt. Und ich kann mir vorstellen, das ist etwas, was bei der cleanen Technik von Rybakina eigentlich möglich sein sollte. Auch wenn sie nicht die Power, nicht die Kraft hat von Sabalenka, so hat sie doch die Technik, um eigentlich genau so ein Tennis umzusetzen.
Also Elena Rybakina jetzt mit einem neuen Coach ab der Offseason an ihrer Seite. Er ist nicht in Riad hier vor Ort, also jedenfalls habe ich ihn noch nicht gesehen. Und wir werden dann erleben in Australien, was vielleicht schon dort für Ergebnisse zu sehen sein werden. In der, oder möchtest du noch was zur Purple Group sagen? Jimin Zhang, Arina Sabalenka hat Jimin Zhang gestern ähnlich wie bei den Australian Open gezeigt, was Phase ist momentan noch.
Ja, und die beiden sind ja vor kurzem auch in China aufeinander getroffen. Also, wie gesagt, Sabalenka ist hier die klare Favoritin. Und dann haben wir dahinter wahrscheinlich drei, vier Spielerinnen, die es auch gewinnen können und ein, zwei, die vermutlich rausfallen werden.
In der Orange Group hat heute Coco Gauff zum zweiten Mal innerhalb von 6 Auflagen gegen Jessica Pegula gewonnen. Iga Swiatek gegen Barbora Krejcikova, ich habe es eben schon erwähnt, 4-6-0-3 lag sie zurück. Sie hat ihr erstes Match jetzt heute an der Seite oder mit der Unterstützung von Wim Fissett gewonnen. Wim Fissett an ihrer Seite, ich habe es heute auch im Kommentar gesagt, es war sehr offensichtlich, wie Wim Fissett in der ersten Reihe saß und Daria Abramovic, die Mentaltrainerin, 2 Reihen weiter dahinter. Also dass wirklich so ein bisschen eine Trennung dort vollzogen worden ist. Das war ja bei Tomasz Wiktorowski deutlich anders. Dabei saßen die quasi nebeneinander, Wiktorowski und Abramovic. Und hier war es so, Iga Swiatek hat 1,5 Sätze lang, wie hat sie gesagt, der Ball sprang crazy vom Schläger ab. Also da hat sie die Länge überhaupt nicht gehabt. Und als sie die Länge hatte, da hat sie sich besser reinkämpfen können. Diese schnellen Plätze sind nach wie vor nichts für Iga Swiatek oder da hat sie nach wie vor große Probleme. Aber sie hat sich hier reingebissen in dieses Match gegen Krejcikova. Ich hatte ein bisschen gehofft auf eine ähnliche Klasse wie 2022 in Ostrava. Ich weiß noch, dass wir damals das als Match des Jahres betitelt haben. Davon war es weit entfernt heute.
Ja, ein bisschen ist Krejcikova ja auch der Saft nachher ausgegangen. Also ja. war dann wahrscheinlich auch so zu erwarten. Und man kann auch sagen, Stimmung in Ostrava wahrscheinlich besser war als jetzt hier in dem Match. Es war so ein bisschen Lokalduell. Also wir können natürlich noch nichts rauslesen. Aber das eine, was schon mal auffällt, Swiatek hat 9 Asse geschlagen und Swiatek hat gesagt, 10. Sie hatte 10 sogar.
10, ah, okay. Das waren die zweitmeisten in ihrer Karriere, die sie in einem Match geschlagen hat.
Ja, und sie hatte gesagt, na, was ist das Ziel bei der Zusammenarbeit? Der Aufschlag soll noch besser werden. Sie will wieder variableres Tennis spielen. Also variabel, okay, sie war jetzt ein paar Mal im Netz oder so, aber ich würde sagen, da werden wir jetzt hier noch nicht viel sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wirklich viel Arbeit am Aufschlag geben wird. Ich denke, wenn sie hier ins Halbfinale kommt, dann ist das für sie schon ein Erfolg bei den Bedingungen, die ihr normalerweise eben wirklich nicht liegen. Aber wie das Ganze läuft, werden wir dann wahrscheinlich erst in ein paar Monaten sagen können, eben, dass sie jetzt nochmal alles über den Haufen geworfen hat oder fast alles über den Haufen geworfen hat, spricht für sie, dass sie nicht damit zufrieden ist. Aber ich würde hier dran jetzt noch nicht ablesen, was es bedeutet, denn sie hat zuletzt ja wirklich Anfang September gespielt. Das sind zwei Monate. Aber sie wird soweit,
erzähl du bitte.
Soweit ich es gesehen habe, wird sie ja bei den Billie Jean King Cup Finals dabei sein. Das ist natürlich positiv, kann man vorstellen, dass Polen da dann eine Chance hat zu gewinnen.
Aber es ist so lustig offensichtlich. Wir sagen seit Jahren, dass Wim Fissett einer ist, der auf den Aufschlag so viel Wert legt. Und im ersten Match schlägt Iga Świątek 10 Asse zum die zweitmeisten in ihrer Karriere in einem Match. Also 12 Asse hatte sie einmal nur 2019. Also.
Ja, die Athletic hatte einen langen, ich fand ein bisschen zu langen Artikel über. Hast du ihn auch gelesen?
Ja,
gelesen. Ja, also da hatte jemand eine Zeichenvorgabe und musste noch irgendwo 1000 Worte finden. Auf jeden Fall ging es darum, was bringt er mit? Das, was hängen geblieben ist, war, er setzt halt wirklich extrem viel auf Daten und stellt sich dann auf seine Spielerin ein. Und da war so das Beispiel, Azarenka wollte quasi vor jedem Match ein Buch haben und Kerber wollte 2 Tweets haben in der Länge. Und da stellt er sich dann drauf ein, aber er setzt extrem auf Daten. Und in Świątek sollte jemand haben, die das umsetzen könnte. Nur ist das Problem von Świątek einfach wirklich gewesen in den letzten 2 Jahren, dass sie außerhalb der French Open in den Grand Slams nicht performt hat. Und da bin ich gespannt, was sie da rausholen. Ob da was Großes hilft oder ob da wirklich ein Match-zu-Match-Denken hilft, das werden wir dann erst in Australien sehen.
In der Orange Group hat auch noch Jessica Pegula gegen Coco Gauff verloren. Coco Gauff auch mit einem neuen Coach, mit Matt Daly an ihrer Seite und Jean-Christophe Forel. Auch die hat Änderungen an der Technik durchgeführt, hat unter anderem eine neue Griffhaltung gehabt beim Aufschlag. Und der Aufschlag funktionierte heute, an diesem Sonntag, wo wir aufnehmen, funktionierte er schon sehr gut. Und sie hatte das Matchup gegen Jessica Pegula komplett im Griff. Pegula über das gesamte Match grumpy, überhaupt nicht zufrieden mit ihrer eigenen Leistung. Und Coco Gauff hat das hier heute ausgenutzt, war eine gute Leistung von ihr. Ich war sehr überzeugt von ihrem Aufschlag, der ja durchaus ein Schwachpunkt war. Und ich weiß noch, dass wir nach Wuhan darüber gesprochen haben. Sie hatte im Halbfinale gegen Sabalenka damals 18 Doppelfehler geschlagen und trotzdem nur 6-4 im dritten verloren. Und wenn sie den Aufschlag jetzt auf Normalniveau bekommt und auf ein besseres Niveau bekommt, dann unter anderem dann auch mit der Unterstützung von Matt Daly, der so ein bisschen als der Griffguru gilt, dann kann das eine ganze Menge oder ganze Ecke besser werden und dann muss sie nur noch die Vorhand in den Griff kriegen. Auch die war heute stabil.
Ja, und ihr Anspruch muss jetzt sein, gegen Świątek zu gewinnen. Also bessere Bedingungen wird sie nicht bekommen. Świątek hat seit 2 Monaten nicht gespielt. Der Court ist zu schnell für das aktuelle Spiel von Świątek. Goffs einziger Sieg damals war in Cincinnati. Das sind auch schnelle Bedingungen. Goff hat in den letzten Wochen gut gespielt, war auch die beste Gegnerin für Sabalenka. Also hier kann ihr Anspruch nur sein, mindestens das Finale zu erreichen, auch dank einem Sieg gegen Świątek. Gucken, ob sie das jetzt am Ende schafft oder vielleicht haben sich dann Fissett und Świątek schon irgendwas ausgedacht, um genau das zu verhindern. Aber ich denke, sie sollte jetzt zumindest ins Halbfinale kommen. Der Sieg gegen Pegula so klar war schon ein bisschen überraschend, weil Pegula da im Head-to-Head eigentlich die Nase vorn hatte. Aber irgendwie scheint bei Pegula auch so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Ich bin mal gespannt, wer von ihr und Krejcikova hier noch weiterkommt. Beide kann ich mir vorstellen. Also Krejcikova wissen wir eben nicht wie. Also für mich wirkte die nicht mehr 100% fit. Das gucken wir uns mal an. Und Pegula wirkte für mich als, ist der Wurm drin. Mal schauen, wer da weiterkommt. Ich gehe davon, oder wer da eine Chance hat, weiterzukommen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass Świątek und Gauff ins Halbfinale einziehen. Und wie gesagt, hier hat Gauff jetzt die Chance, Świątek zu schlagen.
Wir werden nächste Woche natürlich dann über den Rest der WTA-Finals sprechen, aber haben die Chance genutzt, da in der letzten Woche nur 3 kleinere Turniere stattgefunden haben, bei der WTA-Tour hier dann auch mal drüber zu sprechen. Lass uns über die Turniere auf der WTA-Tour sprechen, weil in Fernost wurde noch gespielt, beziehungsweise auch in Mexiko. In Mexiko ist das Finale noch nicht beendet worden, da ist gerade eben erst die Halbfinals beendet worden, wegen Wetterkapriolen. In Hongkong hat Jana Schneider gewonnen. Es war ihr vierter Titel in dieser Saison. Sie hat die zweitmeisten Titel neben Iga Świątek dieses Jahr gewonnen, hinter Arina Sabalenka, die 5 Titel gewonnen hat. Im Finale hat sie Katie Bolter überhaupt keine Chance gelassen beim 6-2-6-1, hat vorher gegen Leila Fernandes gewonnen, auch vorher gegen Sarah Lahmens und hat in der ersten Runde oder zweiten Runde gegen Priscilla Horn gewonnen und dann hat sie in der allerersten Runde gegen Kyoka Okamura gewonnen. Das ist jetzt nicht die ganz große Konkurrenz, auch wenn man sagen kann, Leila Fernandes muss man im Halbfinale erstmal besiegen und Katie Bolter im Finale mit 6-2-6-1 nach Hause schicken, ist auch eine Leistung. Jana Schneider ist jetzt knapp an den Top 10 dran. So, und jetzt hören Sie Philipp Joubert's Rede, dass ich möchte es nicht so sagen eigentlich, dass Jana Schneider überbewertet wird.
Die Gegenrede.
Die Gegenrede möchtest du.
Na, genau. Ich fange erstmal mit den Gegenzahlen an, nachdem du ein paar genannt hast. Wofür könnten 1, 4, 5, 8 und 16, 15 stehen?
Weiß ich nicht.
Top 10 Siege, Top 20 Siege, Top 50 Siege.
Ah.
Und ich glaube, das verrät uns schon, dass sie eigentlich das Maximum jetzt aus dem rausgeholt hat, was man möglich ist. Ein Top 10 Sieg für die Saison, außer Tennis Abstract erzählt uns Quatsch. 5 Top 20 Siege auf die Saison in 13 Matches, naja, und 16-15 gegen Top 50 Spielerinnen. Klar, am Anfang der Saison war sie noch nicht so weit oben. Aber ich würde mal sagen, mit der Verteilung an Siegen hat sie halt einfach erstmal das Maximum rausgeholt. Heißt nicht, dass sie nicht besser werden kann. Ich sehe aber eben immer noch nicht so das eine, was ihr Spiel herausragend macht, sondern ich glaube, sie hat jetzt einfach das Maximum durch viel Spielerei rausgeholt. Und klar kann sie in die Top 10 einziehen, wenn jetzt die Würfel für sie richtig fallen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn Spielerinnen Punkte verlieren. Aber wenn sie weiter nach oben will und sich oben etablieren will, dann wird sie halt die guten Spielerinnen anfangen, schlagen zu müssen. Und 5 Top 20 Siege werden sie nicht dauerhaft in die Top 10 bringen.
Ich möchte nochmal eine Gegenrede starten dazu. Sie ist erst 20 Jahre alt und sie hat jetzt quasi ihr erstes Profijahr komplett gespielt, hat vorher überlegt, ob sie aufs College geht, hat dann aber aufgrund ihres großen Erfolges hat sie gesagt, okay, dann gehe ich jetzt komplett auf die Profitour. Ich sehe selbst, dass sie, wenn sie, also sie hat einmal gegen Coco Gauff gewonnen, das war der Top-10-Sieg, ansonsten 4 Niederlagen gegen unter anderem Jessica Pegula, hat sie zweimal verloren und zweimal durchaus auf den Deckel bekommen. Aber ich möchte noch sagen, ich warte gerne noch das Jahr 2025 ab, um mir ein abschließendes Urteil, ob Diana Schneider für längere Zeit unter den Top 10, Top 15 bleiben kann oder ob sie vielleicht sowas wie ein Fall Leila Fernandes wird. Weil Leila Fernandes und Diana Schneider haben durchaus ein ähnliches Spiel und dann so quasi Top 30 Spielerin bleibt. Da bin ich sehr gespannt und da möchte ich gerne noch die Diskussion ein bisschen offen halten fürs nächste Jahr.
Ja, also ich bin da auch ganz offen. Das Ding ist halt, nur weil jemand in dem Alter dahingezogen ist, heißt es nicht, dass die Person jetzt oben bleibt oder noch besser wird. Also ja. Noch besser, glaube ich, ist im Moment eher ausgeschlossen, es sei denn, sie gewinnt diese Matches. Aber ich glaube, da muss mehr in das Spiel rein. Da sehe ich im Moment noch nicht genug Power, noch nicht genug vielleicht auch Entschiedenheit in ihrem Spiel drin. Weil was wir immer mal wieder sehen, sind Spieler und Spielerinnen, die ganz jung ein herausragendes Jahr haben, weil die anderen noch nicht drauf eingestellt sind, weil sie viele Matches spielen können und die sich dann aber nochmal neu erfinden müssen, wenn sie nicht absolute Ausnahmetalente sind. Klar, wir haben die Alcarazes dieser Welt oder wir haben auch Świątek, als die einmal oben war, hat die nie wieder nachgelassen. Das erleben wir schon, aber wir leben eben auch junge Spieler und Spielerinnen, die nah an die Top 10 rankommen, aber es dann nicht mehr nach oben schafft. Ich meine, das berühmteste Beispiel in den letzten 20 Jahren bei den Damen ist Alizé Cornet, die ganz jung auf Platz 11 war und dann nie wieder auch nur nah dran gekommen ist. Ich sehe sie jetzt besser als Alizé Cornet, aber ich sehe sie eben auch noch nicht oben an den Top 5, Top 6 dran. Und jetzt gucken wir mal, was sie draus machen wird. Man wünscht ihr jetzt erstmal einen langen Urlaub, nachdem sie wirklich ja extrem viel gespielt hat diese Saison.
Da wünsche ich auch das Schirmchengetränk auf den Malediven da jetzt in den nächsten Wochen.
Die wirkt aber auch für mich nicht so, als wenn die Schirmchengetränke mit was anderem mal als flüssigen Avocados trinken. Aber vielleicht liege ich falsch.
wir können ja so ein kleines Tippspiel machen bei unserer Jahresvorschau oder Jahresrückschau, dass wir dann 3 Spielerinnen und 3 Spieler rausnehmen und dann die Weltranglistenposition am Ende des Jahres tippen.
Können wir machen.
Und da wird Diana Schneider eine davon sein. Also Diana Schneider hat gegen Katie Bolter das Turnier in Hongkong gewonnen. In Jiangxi, oder die Jiangxi Open in Zhujiang, die hat am Ende, das müssen wir gerade nachgucken, Viktoria Golubic gewonnen gegen Rebecca Schramkova. Schramkova hat in den letzten Wochen und Monaten extrem gut gespielt und hat sich unter die Top 50 gespielt. Und Viktoria Golubic, die, man muss es inzwischen sagen, der Routinier, kam durch gegen Arantxa Rus unter anderem 7-6 im dritten Satz gegen Marie Buskova im Halbfinale und hat im Finale gegen Rebecca Schramkova gewonnen. Die Fast-Court-Spezialistin Viktoria Golubic setzt sich auf ihre alten Tage nochmal durch und einen ihrer größten Titel. Das war der zweite Titel in ihrer Karriere. Und das ist eine coole Geschichte gewesen, vor allen Dingen, weil sie jetzt wieder knapp an den Top 100 dran ist.
Ja, dass sie ja wahrscheinlich den Top 100 beenden wird. Also Race deutet darauf hin, dass sie da eine sehr gute Chance drauf hat. Gehört sie wahrscheinlich auch hin, irgendwo so in die zweite Hälfte der Top 100. Und ich meine, die war ja wirklich sehr zufrieden. Ist natürlich auch total verständlich, zweiter Titel. Also eben, das sind Spieler und Spielerinnen aus der Güteklasse, die jetzt nicht damit gesegnet sind, dreimal im Jahr, viermal im Jahr sowas zu gewinnen, sondern es war der zweite. Und natürlich, jetzt für die Tennisöffentlichkeit geht so ein Turnier unter, aber für sie wird es jetzt wahrscheinlich einer der speziellen Orte überhaupt sein. Und sie hat ja ein tolles Turnier gespielt. Also ist nie so richtig in Gefahr gekommen, außer gegen Arantxa Rus. Das ist aber natürlich auch der Typ Spielerin, der sehr unangenehm ist für eine Golubic, weil sie die in die Fehler so richtig reinzwingen kann. Aber dann im Halbfinale und Finale kaum Federn gelassen, wirklich beeindruckendes Turnier gespielt und denke, mal wieder eine Chance, sich für die nächsten 12 Monate irgendwo in der zweiten Hälfte der Top 100 zu etablieren.
Und dann die Grand Slams im Hauptfeld zu stehen. Und das ist ja dann für solche Spielerinnen ist ja das Wichtigste. Und da stößt sie ins gleiche Horn wie Arantxa Rus. Arantxa Rus macht ihre Weltranglistenplatzierungen durch viele, viele ITF-Turniere. Wir haben früher Kaya Kanepi erlebt, die hat man manchmal monatelang auf der WTA-Tour nicht gesehen, hat man bei 25.000er-Turnieren gesehen, hat sich da ihre Punkte zusammengesammelt, um dann bei den Grand Slams im Hauptfeld zu stehen und dann Simona Halep in der ersten Runde zu besiegen. Also es gibt ja verschiedene Wege zum Glück als Tennisspielerin oder als Tennisprofi und Viktoria Golubic hat jetzt dafür gesorgt, dass sie wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten dann wirklich die Grand Slams dann mitspielen kann noch im Hauptfeld und das ist nun wirklich eine große Einnahmequelle.
Ja, und ich denke, es ist auch möglich, dass wir sie noch bis 2028 sehen, dass sie dann nochmal mit Bencic versucht, Olympia zu spielen. Die beiden haben ja Silber in Tokio gewonnen. Halte ich jetzt nicht für unmöglich, dass beide das noch probieren werden, dass Golubic vielleicht irgendwann auf Doppel wechselt, wenn es nicht mehr fürs Einzel reicht. Aber wie gesagt, ein Jährchen sollte es jetzt noch sein. Und für den Laura Siegemund ist das auch mit Mitte 30 noch geht, sich irgendwo in den Rängen 60 bis 120 zu halten.
Wir können ja mal über Laura Siegemund sprechen, weil die hat hier mal wieder das Halbfinale erreicht beim Turnier in Zhujiang und hat dafür gesorgt, dass sie wieder die deutsche Spitzenspielerin ist und sie hat hier sehr, sehr gute Gegnerinnen aus ihrer Preisklasse besiegt und das ist dann wieder so eine Geschichte, wo man dann sagen muss, da ist man dann schon, also ich bewundere das, wie sie hier durchgegangen ist gegen Moyuko Uchijima, dann hat sie gegen Tamara Korpac gewonnen, dann gegen die Thailänderin Sawakayo, die in den letzten Wochen wirklich gut gespielt hat und stand im Halbfinale, hat dort gegen Rebecca Schramkova verloren, 6-7, 2-6, sie steht jetzt wieder unter den Top 85, ist die Spitzenspielerin in Deutschland. Ich weiß noch, letztes Jahr bei den Australian Open, als sie darüber gesprochen hat, ja, vielleicht will sie sich aufs Doppel konzentrieren, aber sie trägt nach wie vor das Klavier im deutschen Tennis.
Ja, und kurz jetzt aufs Race geguckt, 67 zwischen Clara Tauson und Sophia Kennen.
Das ist nicht so schlecht.
Kurz hinter Sloane Stephens, also wirklich, wirklich nicht schlecht. Und da sie jetzt ja einige der Punkte in den letzten 3 Monaten des Jahres geholt hat, natürlich auch eine Chance, sich da oben zu halten. Das Ding bei ihr ist, sie fährt jetzt nicht mehr die großen Erfolge bei Grand Slams oder bei den Tausendern ein. Das heißt, sie muss die Punkte jetzt eher auf den 250ern holen. Das ist gar nicht ganz so einfach. Und wenn sie sich bei den Grand Slams und oder den Tausendern nicht verbessert, dann kann sein, dass sie irgendwann hinten rausfällt, aber dann hat sie ja immer noch das Doppel, so sie denn spielen will.
Ja, das ist ja inzwischen, hat Laura Siegemund ja so ein bisschen die Attitüde angenommen, dass ich im Einzel immer noch so gut dabei bin. Das freut mich, das überrascht mich, aber eigentlich wollte ich ja aufs Doppel mich konzentrieren. Sie hat jetzt 2 Turniere hintereinander mit Ena Shibahara gespielt, der Japanerin, die durchaus früher mit Shuko Aoyama gute Erfolge gefeiert hat. Wir haben ein Turnier gewonnen, haben 1 im Finale gestanden. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Erfolge feiert. Sie wollte dieses Jahr mit Barbora Krejcikova spielen. Das hat nicht so richtig funktioniert. wird. Vielleicht gibt es ja 2025 dann ein Comeback mit Ina Shibahara. Zu dem Zeitpunkt wissen wir das nicht, aber das könnte dann ja auch noch sein. Und sie hat selber gesagt, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr reicht im Einzel, dann halt nur noch das Doppel. Also hier das Halbfinale für Laura Siegemund. Ein kleiner Blick noch nach Merida. Dort in Mexiko spielen im Finale Zeynep Sönmez und Enlin. Enlin hat gegen Polina Kudermetova gewonnen in 3 Sätzen im Halbfinale. Und Zeynep Sönmez hat gegen Alina Korneeva gewonnen. 2023 hat Korneeva die Australian Open bei den Juniorinnen gewonnen. Und Zeynep Sönmez, glaube ich, die erste Spielerin seit Çalhanoğlu Akçay, die aus der Türkei mal wieder ein Finale eines WTA-Turniers erreicht.
Oh, und ziemliche Shotmakerin, eher offensives Tennis. Wahrscheinlich wird es jetzt nie eine konstante Top-50-Spielerin werden. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn sie für 1-2 Jährchen irgendwie so in der zweiten Hälfte Top 100 unterwegs wäre. Und ich würde sagen, perfekt hier die Chance genutzt. Und mit Renata Sarasua, die lokalen Matadorin hier rausgenommen. Und Ende der Saison ist natürlich immer ziemlich perfekt, um Punkte zu holen, weil man sie dann eben auch als Ende der Saison verteidigen muss und alle 4 Grand Slams mit auf der Liste stehen. Also wenn sie da irgendwie sowas wie Tamara Korpatsch oder so hinlegt, dann ist es nicht unmöglich, dass sie einigermaßen weit oben im Ranking kommt. Ich sehe jetzt noch nicht in ihr die kommende Topspielerin. Und Enli, die war ja schon mal ziemlich weit oben und ist dann wieder zurückgefallen. Und dann ist sie wieder ein bisschen höher, ist sie wieder zurückgefallen. Die hat noch nie so richtig Konstanz gefunden. Ich bin gespannt, ob ihr das mal irgendwann gelingen wird.
Das werden wir erfahren dann auch in den nächsten Wochen und Monaten, weil 2025 machen wir hier ja auch mit unserem Podcast weiter. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Oder haben wir was vergessen? Aber nicht, ne?
Nö, ich glaube nicht.
Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast, dann über die Turniere Metz Belgrad, dann können wir auch über die ATP-Finals-Auslosung sprechen und dann werden wir natürlich über die WTA-Finals sprechen und können dann auch schon mal einen Blick auf die Billie Jean King Cup und Davis Cup Finals vorauswerfen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und Threads. Bei Blue Sky Threads und Twitter gibt es den gleichen Inhalt. Da habe ich jetzt ein Tool gefunden, worüber man immer das Gleiche absenden kann. Das ist fantastisch. Auch ich, alter Mann, lerne noch neue Dinge. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.